Hallo, hier sind wieder Berti und
Tommy
von der Gemüsemanufaktur in Derichsweiler. Heute im zweiten Teil unserer Reflexion unseres ersten Gemüsegartenjahres geht es um die Themen Auspflanzen drinnen und im Gewächshaus und um das Thema Gründüngung und um Kulturpflege.
Ja, und wenn du wissen möchtest, was wir da so alles gut oder vielleicht auch weniger gut im ersten Jahr gemacht haben und was wir im nächsten Jahr anders machen wollen, dann ist die Folge 100% spannend für dich.
Ja, Tommy, also jetzt kommt der zweite Teil unserer Reflexion. Wir sind noch immer in Portugal, genießen noch gemeinsam mit Joe und Nuno unsere Auszeit, das schöne Wetter und haben weiter reflektiert, was uns im ersten Gartenjahr so alles passiert ist, beziehungsweise was wir auch bewusst gesteuert haben, und das wollen wir weiter mit euch teilen. Genau, und
ich möchte darauf hinweisen, dass ich jetzt gerade das mache, was du so gerne machst. Ich benutze ein Stöckchen.
Es ist
ein Kugelschreiber, um mein Mikrofon festzuhalten, weil wir gerade festgestellt haben, dass irgendwie die Aufnahmequalität von mir so bedingt gut war. Aber es ist, wie es ist. Das Stückchen hilft, das ist gut.
Ja, prima.
Und ich würde vorschlagen, wir versuchen
weiter
mal
an,
da anzuknüpfen, wo wir ausgestiegen sind. Wir sind ja sensationellerweise bis zur Jungpflanzenanzucht gekommen.
Ja, genau.
Aber Spaß beiseite, es gab halt tatsächlich viel zu erzählen, weil wir recht viel erlebt haben. Und dann lass uns doch einfach mal mit den ersten Auspflanzaktionen im Gewächshaus weitermachen.
Genau.
Oder gar nicht zwingend im Gewächshaus, auch draußen.
Ja, genau. Also dann draußen haben wir ja zum Beispiel Spinat ausgepflanzt,
ja,
kann
früh.
Ich mich erinnern. Ja.
Ja.
Das war eins unserer ersten Kulturen und da haben wir ja mit Vlies auch gearbeitet, ne? Soweit ich mich erinnern kann.
Ja, absolut. Da fällt mir direkt Folgendes zu ein. Das Vlies legen wir nächstes Jahr einfach platt auf die kleinen Kulturen drauf. Also wir haben uns tatsächlich dieses Jahr die Mühe gemacht und haben auf jedem Beet Rundbögen gespannt. Na, das sind bei uns so, ich weiß gar nicht so...
Verzinkte Drahtbögen.
Verzinkte, ich glaube 3 mm starke Drahtbögen. Ja, und haben da quasi Vlieskuppeln drüber gespannt. Weil wir dachten, das wäre jetzt irgendwie effektiver, war es aber gar nicht. Also effektiver ist es tatsächlich, das Vlies direkt auf die Kultur draufzulegen. Da hat man, glaube ich, den größten Wärmespeicher- und Schutzeffekt.
Ja, da kannst du halt besser das Mikroklima einfangen auch,
ja,
ne, für
ja.
Die Kultur dann, weil du halt zwischen Vlies und Pflanze weniger Luftbrücke hast.
Genau. Und ich würde auf jeden Fall auch das Vlies, glaube ich, häufiger, gerade wenn es so irgendwie um die 0 Grad herum ist oder auf die 0 Grad zugeht, häufiger einfach mal doppelt schlagen, um da noch mehr Schutzeffekt rauszuholen. Ja, und bei der Beetvorbereitung, daran erinnere ich mich auch gerade in dem Zusammenhang, das haben wir beim Spinat ja ganz extrem gemerkt. Ich habe ihn jetzt in den letzten Wochen ja noch bestellt, habe ihn tatsächlich nur noch für die Beetvorbereitung eigentlich nur spaßeshalber oder testhalber beim Gründüngung einpflanzen benutzt, einen Iconoclast, also quasi so dieses Gegenstück zum Tilter, und das würde ich, glaube ich, mir im Nachgang sofort bestellen. Bei uns ist einfach das Thema, unser Boden enthält auch größere Lehmanteile. Und wir haben uns teilweise, gerade auch als es noch kälter war, dann da ein abgemüht, die Pflänzchen vernünftig reinzukriegen, weil der Boden irgendwie halt hart war und wir da nicht 3 Meter Kompost gefühlt draufkippen wollten. Also diese Maschine macht auf jeden Fall aus unserer Sicht Sinn.
Wie viel, ach so, haben wir gar nicht drüber gesprochen, als du den benutzt hattest. Wie tief bearbeitet er denn den Boden? 5 Zentimeter?
Ja, maximal. Also das Ich habe das immer wieder mal nachgeprüft, ja. Das, und da habe ich ja ganz ohne Kompost gearbeitet bei der Gründüngung. Da hätte man super einpflanzen können.
Und wie musst du den Boden vorher bearbeitet haben, um den zu benutzen? Muss der schon von vornherein relativ locker sein?
Nö. Also er sollte jetzt wahrscheinlich auch nicht betonhart sein, so nach dem Motto total eingetrocknet im Hochsommer, ne? Irgendwie dann vorher wahrscheinlich mal bewässert oder so wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, ne? Also im Grunde so, wie er halt nach der letzten Kultur dann runtergegangen ist, ne? Vielleicht an der Stelle schon mal vorweg ein Tipp. Ich würde immer nach dem Räumen eines Beetes direkt Folie drauflegen. Den Fehler haben wir ganz häufig gemacht, dass wir es dann am Ende doch irgendwie 3 oder 4 Tage oder gar eine ganze Woche oder so ohne
Nackt.
Folie nackt haben liegen lassen. Die Böden, die unter Folie waren, die waren immer wesentlich besser. Die waren feucht, die waren schön krümelig. Naja, gut, ein Learning. Naja, und zur erstmaligen Beetvorbereitung haben wir immer so zwischen 2 und 3 Schubkarren Kompost pro 10 Meter Beet eingesetzt, mit der Broadfork umgegraben, noch Luzerne-Pellets mit reingegeben.
Und zuletzt auch Pflanzfallen.
Und zuletzt Pflanzfein, genau. Nächstes Jahr arbeiten wir primär mit Pflanzfein. Genau, und dann würde ich halt da noch mit dem Tilter drüber gehen, damit das halt richtig schön eingearbeitet und schön locker ist. Und dann, glaube ich, wird das Einpflanzen auch wieder einfacher sein.
Die Kompostmenge haben wir jetzt so gewählt, weil wir natürlich halt auch Bodenaufbau noch machen müssen auf unserem Grundstück. Ne? Das ist ja auch im Moment halt noch in der Phase des Aufbaus und der Boden braucht halt auch einfach noch Dünger. Das merkt man halt auch, aber das sind jetzt Mengen, die wir ja wahrscheinlich in 2 oder 3 Jahren nicht mehr brauchen.
Richtig. Wobei ich trotz alledem in dieser ganzen Kompost-Debatte mit Kompost vollkommen fein bin. Ich glaube, Kompost ist das natürlichste und beste Material, was man dem Boden und Pflanzen zuführen kann. Ja, weil Kompostierung ist Natur pur.
Ja.
Und deswegen bin ich mit Kompost an der Stelle total fein.
Ja, es geht nur um die Menge. Also,
Ja.
dass wir Kompost benutzen, denke ich, ist klar. Es geht, für mich ging es jetzt ausschlaggebend um die Menge einfach, dass wir da vielleicht aber doch nochmal zurückfahren können, auch
Ja,
in den nächsten Jahren, wenn
ja,
wir den Boden halt aufgebaut haben. Genau. Ja, Thema. Du hattest das Thema angesprochen, bodennahen Vlies auszulegen, wobei wir ja bei hochwachsenden Kulturen wie zum Beispiel Asiasalat aber dennoch Bögen benutzen, um halt die Pflanzen dann nicht abzuknicken und da halt auch Raum zu lassen, um sich entwickeln zu lassen.
Ja, richtig. Ne, bei, wie du sagst, bei Asiasalat oder bei Red Russian Kale, da würde ich mit Bögen auf jeden Fall arbeiten. Ne?
Ja.
Weil, also gerade so bei Red Russian Kale, sonst bricht da auch zu schnell was ab. Apropos, du erinnerst dich, wir hatten über das Thema Schnee gesprochen. Letztes Jahr hat es ja, oh nein, Quatsch, dieses Jahr hat es ja dann tatsächlich nochmal irgendwann an einem Vormittag geschneit.
Anfang
Oder,
April war das bei uns, ja.
ja. Das
Relativ spät und überraschend.
war auch nach, keine Ahnung, am Nachmittag schon wieder weggetaut. Aber morgens hat uns mal kurz der Schock gepackt, weil wir kamen ja in die Gärtnerei rein und da war viel Schnee auf den
Ja.
Beeten. Wir hatten vor allen Dingen auch viele Fliese da noch, halt über Rundbögen und das war halt alles eingesackt, ne? Und wir haben relativ schnell die Feststellung gemacht, dass wir gerade zum Schutz von Pflanzen wie so einem Kohl, wenn Schnee angesagt wäre, heute oder beziehungsweise beim nächsten Mal die Fliese runternehmen würden, dass die Pflanzen ganz natürlich einschneien und nicht ein schweres, mit Schnee bedecktes Vlies dann runtersackt und die Pflanze erdrückt. Ja? Weil ich glaube, einschneien ist normal. Und ich glaube, dann geht auch nicht so viel kaputt. Ob das jetzt 100% so ist, keine Ahnung, aber wir würden es auf jeden Fall so mal probieren.
Ja, einfach da, ich denke, das machen wir alle, in Wetterbericht gucken und dann dementsprechend halt auch die Netze dann runternehmen und da nicht die Gefahr einzugehen, dass es, ja, dass die schwere Schneelast dann durchfließt, die Pflanzen, die empfindlichen Jungpflanzen dann auch abknickt.
Ja, jetzt spricht Berti gerade von Netzen.
Fließen, ja.
Ja, das ist aber trotzdem ein gutes Stichwort schon mal. Wir würden empfehlen, beim Auspflanzen auch im Frühjahr bei den ersten Kulturen alle Kreuzblütler
Ja.
100% unter Netz zu nehmen.
Ja.
Weil irgendwer hat immer Lust, an Kreuzblütlern rumzuknabbern, haben wir festgestellt. Ja, gerade auch an sowas wie Pak Choi oder so. Das nun schon mal vorweg, weil zu dem Thema Netze sagen wir dann gleich noch ein bisschen mehr.
Kommt es noch?
Kommt noch.
Okay. Aber wir haben ja auch also sehr gute Erfahrungen dann im Gewächshaus mit Netzen gemacht. Oder meinst du das? Können wir ja direkt schon
Achso, da können wir
anschließen.
direkt
Genau, also
übersprungen.
im Gewächshaus haben wir ja im April oder im März haben wir wahrscheinlich ausgepflanzt dann die Kreuzblütler wie Asiasalat, Rucola, Winterpostelein. Ist jetzt kein Kreuzblütler, ne?
Nee, aber
Ja,
egal.
mit denen haben wir
Pak
trotzdem
Choi,
ausgepflanzt.
ja.
Radieschen, genau, die haben wir nämlich unter Netze gepackt und die sind auch sehr schön und heile konnten die wachsen und konnten wir dann halt auch heile ernten,
Definitiv.
ohne angeknabbert zu werden.
Definitiv. Und da hatten wir anfangs noch 0,8 mm Netze. Die haben sich aber als unwahrscheinlich sperrig und schwer entpuppt, ja. Und wir sind dann zur Mitte der Saison auf 0,5 mal 0,5 mm umgestiegen. Die waren dann super leicht, die Netze. Nachteil, die gehen schneller kaputt, die reißen schneller. Also damit muss man ein bisschen sorgsamer umgehen. Aber die haben uns nochmal mehr Schutz geboten, vor allen Dingen hier vor dem gemeinen Erdfloh,
Ja,
der
genau.
so unwahrscheinlich rumknabbert. Und da werden wir nächstes Jahr auch definitiv alles an Kreuzblütlern drunter packen.
Die hatten wir von Hartmann.
Hartmann Brockhaus.
Ja, genau. Ja, richtig. Die anderen hatten wir nämlich bei Meier, glaube ich, bestellt.
Ja.
Die größeren.
Ja, also liebe Meier-Leute, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Das war jetzt nur der Hinweis, wo wir sie bestellt hatten. Die anderen, das war einfach ja, ein Fehlkauf für unsere Ansprüche.
Genau, und
Genau.
dann hatten wir ja schon gesagt, glaube ich, das war in der letzten Episode, dass wir die Netze regelmäßig runternehmen, nämlich halt mindestens einmal die Woche und um die Pflanzen halt genau zu kontrollieren und halt zu beobachten, wie entwickeln die sich, wer wohnt da noch mit drin, wer gar nicht hingehört und da einfach saubere Pflanzenpflege machen und um halt frühzeitig eingreifen zu können, falls da ein Bewohner unseren Asiasalat zum Beispiel genauso gerne mag wie wir auch.
Richtig. Also da kann man vielleicht mal erzählen, wir hatten im Gewächshaus 3 Reihen Kohlrabi und dann haben wir irgendwann, und das auch im Grunde aus unserer Sicht schon ein Stück zu spät, entdeckt, dass da Blattläuse auf einmal dran waren. Und es war unter Netz, ja, und dann haben wir uns gedacht, ja gut, komm, jetzt beobachten wir es erstmal ein paar Tage, haben dann recht schnell festgestellt, dass Blattläuse in ein paar Tagen unwahrscheinlich viel Vermehrungsarbeit leisten. Ja, und am Ende war es einfach problematisch, weil die Blattläuse waren unter dem Netz dann irgendwie sicher, ja, vor irgendwelchen Fressfeinden. Also hat das Netz an der Stelle genau das Gegenteil bewirkt von dem, was es eigentlich bewirken sollte. Also Netz regelmäßig hoch und wenn was ist, sofort einschreiten. Das ist das, was wir gelernt haben.
Genau. Ja, und bei den Blattläusen haben wir dann letztendlich mit, ja, also viele Blätter entfernt, einfach die befallen und betroffen waren. Und haben da halt auch mit Zwiebel- und Knoblauchsud gearbeitet. Brennnesselsud haben wir gekocht und Ja, genau.
Ja,
Ja,
und
bei
das.
Nützlinge hatten wir noch was bestellt, ne?
Genau, wir
Die
haben bei Nützlinge.de Nützlinge bestellt. Also wir hatten immer.
Florfliegenlarven.
Genau, Florfliegenlarven, Gallmücken und dann später Schlupfwespen, ja. Aber also ganz am Ende, dieses Blattlaus-Thema war für uns auf jeden Fall zwar sehr partiell nur, aber wo es aufgetreten ist, dann sehr schnell ein großes Thema. Und dem sind wir dann tatsächlich am Ende auch mit der uns einzig natürlichen zur Verfügung stehenden Lösung, mit einer ganz verdünnten 3%igen Nebenöllösung zu Leibe gerückt. Weil da haben wir einfach relativ schnell begriffen, so eng wie die Kulturen im Market Gardening gepflanzt werden, das ist, glaube ich, auch ein ganz definitiver Nachteil an diesem Anbausystem, muss man sagen. Wenn das dann einmal außer Kontrolle geraten ist, dann geht es einfach auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. So, und da haben wir mit der Nebenöllösung tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, das sind ja nicht nur die Pflanzen, die halt eng stehen. Wir haben ja auch nur eine Wegbreite von 30 cm bei uns in den Gewächshäusern gewählt, ne? Die für uns völlig ausreichend ist, selbst bei den Tomaten, wobei es dann halt wirklich kuschelig wird, auch dschungelartig wird. Aber an den 30 cm Wegbreite im Gewächshaus würden wir nichts ändern wollen.
Nö.
Weil zum einen reicht es aus. Und zum anderen haben wir dadurch tatsächlich 7 Beete, die wir bepflanzen können. Auch wenn das siebte Beet dann ein Dreiviertelbeet ist, keine kompletten 75 cm Beetbreite mehr. Aber für uns dann noch völlig ausreichend, um zu bepflanzen. Und genau dadurch ist aber tatsächlich, wenn was an den Kulturen ist, wie zum Beispiel durch Schädlinge oder durch Krankheiten, ist da natürlich direkt halt auch Highlife und Übertragung halt ein Riesenthema, ne?
Ja. Also
Ja.
darauf, glaube ich, muss man tatsächlich im Market Gardening ganz extrem achten.
Ja. Ja. Genau, und ansonsten haben wir noch im Gewächshaus, war das nicht nur im Gewächshaus, sondern halt generell ein Thema, dass wir gesagt haben, dass wir satzweise auspflanzen, ne? Und
Genau.
nicht komplett jetzt alle Sorten, wobei das beim Fruchtgemüse muss man da immer noch mal differenzieren. Da machen wir komplett alle Tomaten gleichzeitig raus, aber Gurken zum Beispiel haben wir dieses Jahr auch schon satzweise und versetzt halt ausgepflanzt, dass wir da eine stetige ja, Gurkenproduktion einfach auch sicherstellen konnten. Und das werden wir auch weiter forcieren und auch bei anderen Kulturen auch nochmal ja, deutlicher umsetzen auch.
Ja, wir werden auch zum Beispiel also alles das, was wir direkt im Frühjahr jetzt nächsten Jahres ins Gewächshaus pflanzen, da werden wir auch satzweise pflanzen. Also bei Asiasalat, Hirschhorn, Wegerich, Kresse und was wir da alles anbauen, da haben wir direkt auf ein satzweises Auspflanzen geachtet, dass uns da nicht alles zeitgleich auch erntereif ist. Das haben wir in der ersten Saison jetzt, ja, was soll man sagen, unterschätzt oder nicht gewusst, ja, wie dem auch sei, und das aber relativ schnell dann erkannt.
Ja, so ist halt nicht alles gleichzeitig fertig und wir können aber trotzdem über Wochen halt noch von den Sorten oder von den Kulturen halt ernten, ne?
Genau.
Ja,
Ja.
es war ein bisschen mehr Arbeit. Dann, ja schon.
Aber ich glaube, effektiv am Ende.
Ja, werden wir nächstes Jahr sehen, wenn wir die Reflexion und das Resümee unseres zweiten Gartenjahres dann machen.
Richtig, genau. So, dann ist uns als nächstes das Thema Gründünger in unserem Fotofeed aufgefallen. Also wir haben ja letztes Jahr nach langem Überlegen und Rücksprache mit erfahreneren Kollegen unsere gesamte Gärtnerei, also fast 1000 laufende Meter Beet, unter Glas und draußen einfach mal komplett mit Gründünger vollgepflanzt.
Ja.
Dann sind wir nochmal auf Winterreise gefahren. Und dann im Januar haben wir mit der Strategie begonnen, immer 2 Monate bevor die Beete bepflanzt werden sollen, haben wir die Gründüngung mit Mulchmeer abgemäht. Ja, wir haben uns einen Mulchmäher von AS Motor besorgt. Das ist der ASE 420 Pro Clip. Das ist ein Elektromäher, den wir mit 2 Akkus gekauft haben. Nicht wundern, das ist eigentlich ein Rasenmäher. So, der kann irgendwo so zwischen 20 und 30 Zentimetern kann der sauber abmähen. Ja, je trockener es ist, umso besser. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist klar. Wir kommen damit sehr gut klar. Und wenn man es unbedingt will, kann man damit auch was 50 cm hohes abmähen. Ja, alles darüber hinaus, da würde ich dann doch irgendwann zur Motorsense greifen. Und wir haben dann halt immer alles abgemäht und dann abgedeckt. Wir sind damit sehr gut klargekommen. Die Beete, die waren meistens in einem ganz hervorragenden Zustand. Der Boden, der war sehr gut durchwurzelt und wir haben spät ausgesät, also irgendwann September, Oktober erst.
Ja.
Aber der Boden, der war, und wir haben nur,
Broadfork-tief
also
durchwurzelt, ne?
Broadfork-tief war der mindestens durchwurzelt und wir haben ja auch ehrlicherweise nur irgendwie mal 2, 3 Stichproben gemacht, ne? Also wir haben gar nicht so intensiv nachgeguckt, ne? Aber der Effekt auf den Boden, der war unseres Erachtens alleine nur von der Durchwurzelung her und vom Biomasseeintrag schon mal gut.
Ja,
So,
genau.
und deswegen haben wir das dieses Jahr wieder gemacht. Wir konnten nicht alle Beete, weil dafür waren zu viele Beete noch bis ganz zum Ende Anfang November bestellt. Aber bei vielen haben wir wieder Gründüngung draufgepflanzt, weil wir davon überzeugt sind, dass das gut ist für den Boden. Und wir benutzen im Übrigen die Gründüngungsmischungen von Kamena-Samen. Und in der Hauptsache Wintergrün. Ja, da,
Ja, diesen Frosthart,
genau,
ne?
diesen Frosthart, da sind irgendwie nur 1 oder 2% Kreuzblütler drin. Und dann ist das vor allen Dingen so Winterroggen, Wicke, das sind, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Pflanzen, die da drin
Ja.
sind. Von Flach- bis Tiefwurzler. Genau. Und auch da gilt für uns, wir fangen erstmal mit solchen Mischungen an, wo sich Leute, die davon Ahnung haben, über viele Jahre schon was gedacht haben. Und wenn wir das Thema Gärtnerei richtig operativ im Griff haben, dann setzen wir uns mal mit einer individuell zusammengesetzten Gründüngungsmischung auseinander. Und dann, bis dahin vertrauen wir erstmal auf Mischungen von Profis.
Genau, ja, und sind damit ja bisher gut gefahren, ne?
Genau.
Also es funktioniert ja auch gut, auch wenn die Keimung war ja jetzt auch, wir haben dieses Jahr ja auch relativ spät auch einige Beete ausgepflanzt. Es war ja auch im Oktober genau noch und die sind ja tatsächlich auch noch gekeimt,
Ja,
ne?
dauert
Ja.
alles ein bisschen länger, aber das funktioniert noch.
Ja.
Das Einzige vielleicht noch als Tipp, was wir anders machen würden oder auch werden, wenn es zeitlich funktioniert, und das ist deswegen auch kein Muss, wir würden 3 Monate vor der ersten Beetbelegung die Beete abdecken. Aber das ist kein Muss. Wir hatten halt nur bei manchen Gründüngungen dann schon den Fall, dass das irgendwie noch nicht richtig verrottet war. Da hatten wir allerdings auch noch 1 oder 2 andere Gründüngungsmischungen drauf und das können wir heute ehrlicherweise nicht mehr auseinanderhalten, was war. Das war jetzt halt so. Deswegen haben wir gesagt, wir würden da Möglichkeit 3 Monate Zeit geben für die Rotte. Aber mit 2 sind wir auch in Summe gut gefahren.
Genau, und dann haben wir ja quasi die Reste, konnte man aber super abbrechen nachher noch,
Ja,
ne?
ja.
Das war jetzt auch kein Problem mehr und dann mit der Broadfork durchgehen und dann ab und zu hat man noch einen Rettich gefunden in der Erde, also hatte man auch noch mal was zum Ernten zwischendurch überraschenderweise. Aber ansonsten sind wir mit der Gründüngungsmischung sehr gut klargekommen. Wir haben die wir jetzt nicht einsehen konnten mehr, die Beete, die haben wir jetzt einfach abgedeckt
Ja.
und unter Folie gelegt.
Vielleicht noch eins, was wirklich, also nach unserem bescheidenen ersten Jahr Erfahrung wichtig ist, wirklich abmähen, egal womit, also von mir aus mit einer Nagelschere jeden Halm abschneiden, aber es muss getrennt werden. Wir haben auch bei ein paar Beeten, wo dann die Gründüngung, weiß ich nicht, 60, 70 Zentimeter hoch war, einfach nur umgeknickt, quasi, also einmal drüber gelaufen und dann mit Folie abgedeckt. Und das waren auch auf jeden Fall Beete, wo die Rotte schlecht vonstatten gegangen war. Mhm. Da haben wir das erste Mal gemerkt, wie widerstandsfähig so eine Pflanze am Ende ist, wie lange die wahrscheinlich da noch halt lebt, Energie zieht aus dem Boden, ja, definitiv absäbeln.
Ja, wenn das unser, das hätte unser Mulchmäher ja nicht geschafft, ne, diese Höhe, dann werden wir mit der, ja, mit der Makita wahrscheinlich
mit
dann
der Motorsense,
eher mit der Motorsense halt drüber gegangen,
ja,
ne, und hätten so halt gekillt, wenn wir jetzt, wenn wir es gewusst hätten, dass es so schlechter rottet einfach.
Ja,
genau, ja.
Ja. Genau, aber das sind so unsere Erfahrungen mit dem Thema Gründüngung. Und da können wir vielleicht direkt rübergehen. Wir haben auch Tests gemacht und haben dann teilweise die Gründüngung als Mulch benutzt.
Stimmt.
Zum Beispiel,
ja,
beim Kohlrabi,
ja,
was auch super gut funktioniert hat.
Ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, dass es zu feucht ist einfach und dass es zu kletscht und klebt. War aber nicht, also war vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt keinen Unterschied feststellen können zu gemulchtem Kohlrabi mit Heu, was wir auch benutzt haben. Was gemulcht war, war gemulcht. Das war nur der Unterschied, nicht welcher Mulch es war, sondern ob gemulcht war oder nicht. Also
ja,
da war natürlich dann schon ein Unterschied. Aber ob wir jetzt mit Gründüngung gemulcht haben oder mit Heu, das war an sich von der Kultur her kein Unterschied, ne?
Ja, und wir würden, oder nicht wir würden, wir werden nächstes Jahr alle langstehenden Kulturen, das betrifft ja allem voran Kohle oder halt auch die Zucchini oder Kürbisse, das werden wir alles 100% mulchen. Dieses Jahr würde ich sagen, hatten wir ein Drittel davon gemulcht. Und dazu fällt mir jetzt in der Rückschau Folgendes ein: nicht am Mulch sparen.
Nee.
Also entweder das
ganz
Beet,
oder gar nicht.
Genau, richtig. Wie Berti sagt, ganz oder gar nicht. 100% mulchen mit einer richtig dicken Schicht. Und ich würde es heute so machen: ich würde einpflanzen, würde 2-3 Wochen erstmal ungemulcht stehen lassen. In den 3 Wochen 2 oder 3 Mal ordentlich Weeding betreiben. Und dann sind die Pflanzen ein Stückchen gewachsen. Und dann würde ich das richtig ordentlich dick mulchen und ein paar Wochen später auch nochmal nachmulchen, wenn das alles sowas zusammengesagt,
ja,
ist.
Ja, vorher nochmal düngen.
Genau, vorher nochmal düngen.
Weil das ist natürlich schon Arbeit dann halt auch, ne? Den ganzen Mulch wieder runter, das ganze Geraffel. Dann düngen, bewässern und dann halt wieder neu mulchen, ne? Das ist, würde ich dann aber in dem Zusammenhang machen, wenn ich nachmulche, dann halt auch vorher nochmal düngen.
Ja, oder was wahrscheinlich sogar noch besser ist, auch bei den, also bei gemulchten Kulturen, wenn gedüngt werden muss, flüssig düngen.
Mhm.
Weil dann, ich sag mal, das geht durch Mulch durch. Das ist ja kein Problem.
Mhm.
Weil das ist also wirklich eine nervige Arbeit. Mulch wieder, also von einem Beet, wo 150 Kohlrabis draufstehen, jedes Mal den Mulch auf Seite räumen, um da was Dünger einzuarbeiten.
Ja, das macht keinen Spaß.
Das macht wirklich keinen Spaß, nee.
Ja,
aber das, also weil der Mulch-Effekt, der war super, vor allen Dingen also von der Bodenfeuchtigkeit her.
Mhm. Bei den Gurken haben wir es ja auch gemacht.
Richtig,
ja.
Aber da, wo wir am Mulch eher, ich sag mal, so ein bisschen gespart haben, da ist dann halt dann auch am Ende das Unkraut durchgeschossen.
Ja.
Und wir hatten relativ starken Unkrautdruck auf, das war sehr partiell bei uns, ja, aber auf manchen Beeten hatten wir sehr starken Unkrautdruck. Und ja, wenn einmal durch den Mulch das Unkraut durchgeschossen ist, dann ist wirklich blöd, weil dann kannst du nicht richtig Weeding betreiben. Du kannst es aber eigentlich auch nicht weiter wachsen lassen, das Unkraut.
Mhm.
Ja, dann hast du eigentlich ein Problem. Dann kannst du eigentlich den Mulch komplett runterräumen mit Unkraut.
Ja.
Genau. Ist ja schon fast ein Stichwort. Reading.
Genau, stimmt. Ja, das haben wir leider auch, genau wie unsere, wie in der, im ersten Teil unserer Reflexion erwähnt, die Dokumentation leider nicht so konsequent betrieben, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir hatten in unserer Wochenstruktur, das kommt nachher bei der Organisation auch nochmal, das Thema einmal bis zweimal wöchentlich Reading betreiben. Ja? Das ist aber aufgrund vieler anderer Dinge, die wir im Garten hatten oder halt auch privat noch um die Ohren hatten, untergegangen. Und das war auch eines der Sachen, die wir als erstes haben runterfallen lassen. Na, das Reading war schon ein Thema, gerade bei den Möhren ist uns das nachher auch wirklich sehr auf die Füße gefallen. Beim Knoblauch kann ich mich daran erinnern, dass die Knoblauchbeete ziemlich voller, ich glaube, Brennnesseln vor allen Dingen waren. Und ja, dass wir da jetzt fürs nächste Jahr auf jeden Fall uns ein striktes Weeding-Management verordnet haben auch.
Ja,
Weil das ist wirklich, wenn man es direkt betreibt, kaum ein Aufwand im Vergleich zu dem Aufwand, der entsteht, wenn du es halt nicht rechtzeitig machst.
weil, also dieses exponentielle Wachstum, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, so jetzt wird jeder erfahrene Gärtner sich schlapplachen, wenn er da gerade das hier hört. Ja,
Ja.
vollkommen nachvollziehbar. Für uns war das halt einfach erstmal die Erfahrung zu machen. Da hat man ja vorher nicht drauf geachtet, wie schnell eine Brennnessel oder irgendein anderes Beikraut wächst. Ja, und das war auf der einen Seite einfach bemerkenswert, ja, was die Natur da macht, in was für einer Geschwindigkeit. Aber das war auch, also gerade die drei Knoblauchbeete, das war schon doof. Ne? Ich meine, wir hatten noch tollen Knoblauch. Aber es war auch viel Arbeit, dank Freunden, die drei Beete wieder vom Unkraut zu befreien. Und ja, wie man so schön sagte früher, das war uns eine Lehre.
Ja, genau.
Ja, ich denke, es ist auch realistisch, sich dafür einen Tag freizunehmen. Einen Tag freizunehmen, einen Tag
Sehr
einzuplanen.
schön. Genau.
Das vielleicht noch, also wenn es irgendwie möglich ist, Weeding, das ist meine bescheidene Ansicht, ich würde es immer gemeinsam machen. Du machst es ja auch gerne, du findest das ja eher so ein bisschen meditativ,
Ja,
ne?
ich liebe das.
Ja, ich
Ich finde.
finde das grauenvoll, diese Arbeit.
Ja.
Also wenn ihr das auch grauenvoll findet, dann seht zu, dass es irgendwie zu zweit macht. Das ist
Ein
dann viel, ein
Jet-Partner.
Jätepartner, genau. Das ist viel angenehmer dann.
Ja.
Genau. Berti, womit geht's thematisch weiter? Pflanzabstände haben wir uns aufgeschrieben.
Ja, da hattest du zum Beispiel auch gerade bei den Kopfsalaten ja festgestellt, dass es einige Kopfsalate gibt, die, wie zum Beispiel die Endivie, da einfach viel Platz braucht auch, weil sie wunderschön groß werden. Und wir haben die Endivie anfangs, glaube ich, vierreihig gesetzt und dann sind wir übergegangen in das in drei Reihen, damit sie halt eben schön groß werden. Vierreihig hatten wir aufgrund Erfahrung von Kollegen halt auch gewählt.
Bei den Kollegen, wo das vierreihig gemacht wird, die haben das meistens als Schnittsalat gemacht. Und wir haben uns einfach gedacht, ach, pappalapapp, das geht auch mit Kopfsalaten. Und jetzt, das ging auch. Da sind auch wunderbare Kopfsalate bei rausgekommen. Ja? Wir haben aber halt einfach festgestellt, die können vierreihig nicht die Größe entfalten, die sie entfalten können und auch entfalten sollen. Und die auch unseres Erachtens kundenseitig nachgefragt wird. Und deswegen bauen wir Kopfsalate definitiv nur noch dreireihig an, Mit, ich guck gerade, mit
20 Zentimeter Abstand wollen wir da
20
machen.
Zentimeter Abstand, richtig. Und wir sagen auch hier, optimal ist aus unserer Sicht im Übrigen 25 Zentimeter.
Ja, mach mal kurz
Wir machen mal
Pause.
kurz Pause, unsere Kinder regen sich.
Ja.
So, perfekt. Der Schnuller von Joe sitzt wieder, Berti. Jetzt,
Fantastisch.
jetzt können wir, ja, das sind jetzt aktuell halt die großen Probleme, die auch so einen Podcast, die Aufnahme dann mal unterbrechen können,
Ja.
wenn der Schnuller rausplumpst. Weil das kann zu ungeahnten emotionalen Ausbrüchen führen,
Ja,
ja.
Schlafunterbrechungen, was sich auch auf den nächsten Tag auswirkt, also dramatische Folgen hat.
Ja, also jetzt, vorher haben sich alle Gärtner ins Fäustchen gelacht, jetzt lachen sich alle Eltern gerade kaputt, ja. Aber auch das für uns eine ganz neue Erfahrung, die brutal viel Spaß macht.
Genau, ja, aber es freut uns auch, für jedes Amüsement zu sorgen.
Natürlich, sehr gerne. Das Leben muss Spaß machen, sonst ist es nicht lebenswert.
Genau. Also wir waren bei
Ja,
Pflanzabständen,
also
hängen geblieben.
vielleicht allgemein zu dem Thema Pflanzabstände. Da habe ich ja jetzt im Sommer dann sehr viel quasi dann auch alleine mitgemacht. Ne, das war, da können wir, glaube ich, jedem den Tipp geben: beobachtet, dokumentiert und überlegt euch ganz genau, wie ihr es beim nächsten Mal macht. Ja, weil da sehe ich zum Beispiel beim Market Gardening-Konzept auch durchaus Schwächen. Ich halte nichts davon, Asiasalat, Feldsalat oder Rucola oder so sechsreihig anzubauen. Ich baue den nur noch fünfreihig an und bin sogar beim Feldsalat eher geneigt, ihn teilweise sogar vierreihig anzubauen. Jetzt muss man sachlich sagen, hat das seinen Grund, weil unsere Beete sind nicht immer 75 Zentimeter breit. Wir arbeiten nun mal nicht
BCS.
mit einem BCS. Ja, unsere Beete sind immer eher so zwischen 65 und 70 Zentimeter. Ich finde teilweise aber trotzdem die Abstände zu eng, weil die Pflanzen einfach aus meiner Sicht gar keine Luft zum Atmen und zur Entwicklung mehr haben. Ja, wenn man alles in einem wirklich kleinen Babyleaf-Stadium erntet, dann ist das ganz gewiss absolut gar kein Problem. Das ist aber für uns wiederum nicht unser Konzept. Wir lassen die Pflanzen, die Kulturen schon ein bisschen größer werden. Ja, also wir ernten den Asiasalat nicht irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal mit 7 bis 10 Zentimetern Blattlänge, sondern eher irgendwie so mit 15 Zentimetern Blattlänge. Und dann sind diese Pflanzabstände einfach zu eng. Dann ist alles sowas von gepresst auf dem Beet und das hat sich eher als ungünstig erwiesen. Aber das muss man einfach beobachten und nach seinen individuellen Bedürfnissen anpassen.
Genau. Wobei wir den Asiasalat nächstes Jahr, den setzen wir genauso eng wie dieses Jahr.
Nee, den setzen wir fünfreihig. Haben wir jetzt schon nur noch fünfreihig gesetzt.
Ach so,
Wir
ja.
hatten den dieses Jahr sechsreihig gesetzt. Ja.
Wobei wir ja auch den kleiner ernten wollen.
Ja, kleiner heißt nicht mehr 25 bis 30 Zentimeter lang. Wobei der einfach sensationell gut schmeckte, so auch in dem Stadium. Aber das sind halt auch so Sachen, da witzeln wir jetzt ein bisschen drüber rum, weil es auch ein Stück weit spaßig ist. Man muss es einfach lernen und sehen, was
Ja, und halt auch
funktioniert
überlegen,
gut.
wo hat man jetzt auch Ambitionen zu, das in einem Baby-Leaf-Stadium halt zu ernten? Oder macht man jetzt halt auch einen Mini-Fenchel oder einen Baby-Fenchel? Oder
Ja,
also
richtig.
was hat man sich da halt auch für Ziele für die Kultur halt gesetzt? Ne? Da kommt es ja dann halt auch drauf an.
Das ist ein super Stichwort, Birte.
Birte.
Birte, Entschuldigung, Berti. Was für Ziele hat man sich gesetzt, ne? Also für uns war eins klar, dass wir keine Verpackungen benutzen werden, ne? Und damit waren auch für uns Salatmischungen von vornherein ausgeschlossen. Aber wir standen dann schon vor der Frage, was machen wir denn jetzt? Also wie genau geben wir Asiasalat, Rucola, allem voran Feldsalat, eigentlich raus. Und am Ende haben wir alle Kulturen mit Gummis gebündelt, auch den Feldsalat. Na, jetzt, als für den
Zuletzt nicht mehr.
zuletzt haben wir den Feldsalat nicht mehr gebündelt, da haben wir den einfach lose mit ins Körbchen gelegt, was im Übrigen auch wunderbar funktioniert hat. Aber das war schon eine große Frage, ne? Also jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir machen halt keine Babyleaf-Sachen, ja, weil wir keine Verpackung haben wollen. Das ist die eine Sache, das ist in Ordnung. Aber so einen hundertprozentigen Plan, wie wir es dann auch rausgeben stattdessen, den hatten wir auf der anderen Seite auch nicht. Und heute haben wir ihn. Jedem können wir empfehlen, macht euch vorher Gedanken darüber und nicht erst 3 Tage vorher.
Ja,
Aber es hat sehr gut funktioniert, muss
auch
man
on
sagen.
the run ging es halt auch, ne?
Ging
Ja,
absolut.
warst du, ja.
Können wir vielleicht noch als Anekdote einfließen lassen? Ja, wir saßen an unserem allerersten Erntetag im Beet, ja, und mittags um, ich glaube, 12 Uhr höre ich, waren wir gerade Feldsalat am Ernten und auf einmal höre ich nur O. Und dieses O signalisierte mir, es ist irgendwas passiert bei Birte, was blöd ist. Es ist nicht komplett dramatisch, aber es ist blöd. Und dann gucke ich rüber und da hat sie sich mit dem Opinel allen Ernstes in die linke Hand, glaube ich, ne? Oder in die rechte, in die linke. In die linke Hand geschnitten. Einmal
Links,
komplett
ja.
durch die Handfläche durch. Und dann habe ich sie erstmal ins Krankenhaus gefahren. Und dann hat sie sich da, glaube ich, auch irgendwie mit 5 oder 7 Stichen nähen lassen und war aber tatsächlich vor Beginn der Ausgabe wieder da und konnte die Ausgabe auch mitmachen. Aber das war, also seid vorsichtig beim Ernten mit den Opinels. Die Dinger sind scharf.
Ja, vor allen Dingen das Problem war halt, das war nass und da war Erde mit dran oder so und ließ sich nicht mehr gut ausklappen. Also das war ja irgendwie blöd. Blöd gelaufen. Naja, aber gutes Stichwort auch, Thema Werkzeuge. Du hattest eben ein BCS angesprochen und auch zu Anfang den Tilfer beziehungsweise unsere Alternative erwähnt. Wir haben uns genau und unter anderem auch den Jenks da angeschafft und den, also die Sämaschine. Und Dale hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt.
Ja, also Jenks Seeder ist ein 100% geiles Werkzeug, worauf man, glaube ich, achten muss. Das betrifft die Leute, die auch das Buch oder die Masterclass vom JM gelesen oder gemacht haben, ja, so wie wir beides. Es passen die Einstellungen von ihm nicht immer 100% zu dem jeweiligen Saatgut, was wir jetzt hier benutzt haben. Da muss man auch einfach mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen herumdoktern. Vielleicht auch einfach mal in der Community nachfragen, gerade auch im Abgleich mit dem Saatgut, was man benutzt. Aber das hat tatsächlich, ja, das ist halt einfach, wenn man das von Hand machen würde, würde man ungleich länger brauchen. Und ein sehr einfaches, aber für uns auch komplett weltveränderndes Werkzeug, eine Markierwalze. Weil die Arbeit mit dem Markierrechen, das ist irgendwie nie so 100% genau und man kann es auch nicht besonders gut sehen aus unserer Sicht, meistens auf dem Beet. Und mit der Markierwalze geht es ruckzuck. Das war tatsächlich eine absolut lohnenswerte Anschaffung. Ja, dann würde ich sagen, Berti, machen wir doch einfach hier mal wieder einen thematischen Break.
Ja, gerne.
Beim nächsten Mal geht es dann unter anderem mit dem Thema Organisation, Trenn-WC, Ernte, Marketing und Wasch- und Abholstation weiter. Ob das dann schon alles wieder in die dritte Folge reinpasst, keine Ahnung. Wir stellen ja gerade fest, dass brutal viel passiert ist in diesem einen Jahr. Und
Und wenn ihr wissen wollt, was weiterhin während des Erntejahres, also in der Zeit der Gemüseausgaben und auch zur Wintervorbereitung passiert, beziehungsweise welche Erkenntnisse wir genommen haben, dann hört euch doch auch gern die nächsten Episoden an.
Absolut. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Tag oder eine gute Woche oder einfach nur eine wunderbare Zeit.
Bis dahin, ciao.
Ciao.